Ja, hallo, mein Name ist Franz Wimmer vom Institut für Philosophie in Wien. Ich begrüße Sie wieder einmal zu einem philosophischen Brocken und heute ist mein Gesprächspartner, ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen heute, Dr. Himal Trika, ebenfalls von der Uni Wien. Er unterrichtet am Fachbereich oder im Institut für Indologie und hat seine Dissertation zu einem Thema geschrieben, über das wir eben heute reden möchten. Und zwar über einen indischen Philosophen, der vor circa 1000 Jahren gelebt hat und eine sehr interessante Theorie entwickelt hat oder in einer Theorieentwicklung selbst beigetragen hat, die für heutige Verhältnisse außerordentlich interessant mir erscheint. Die Dissertation von Dr. Trika hat den Titel Schluss mit ungültigen Perspektiven und ich finde diesen Titel, und dann geht der Titel noch etwas weiter, ich finde den Titel schon einmal ein bisschen zweideutig oder hintersinnig. Es könnte sein, dass man sagt, es ist ein Schluss, ein logischer Schluss, vielleicht möglich mit ungültigen Perspektiven, oder man sagt, jetzt ist Schluss mit den ungültigen Perspektiven, aus ist es. Es gibt verschiedene Perspektiven, darum wird es uns heute gehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Welt zu beschreiben. Das hat dieser Vidyanandin, dieser Philosoph aus Indien, eben sehr nachhaltig entwickelt, diese Idee. Er gehört einer Richtung an, die gleichzeitig eine Religion in Indien darstellt, nämlich dem Jainismus. Und damit ist meine erste Frage, ein jainistischer Philosoph, was ist das, der Jainismus, und was ist die Philosophie dort?
Ja, vielen Dank zunächst einmal für die Einladung und zum Titel auch Schluss mit ungültigen Perspektiven, das ist mit Ausrufezeichen, also mit unzulässigen Perspektiven soll Schluss gemacht werden. Diese Lehre wurde eben im Jainismus entwickelt. Vidyanandin ist ein Vertreter dieses Jainismus. Die jainistische Tradition ist eine Tradition, die um 500 vor Christus entstanden ist und sich gegen den bestehenden Ritualismus, der in Indien zu dieser Zeit im 5. Jahrhundert vor Christus bestanden hat und gemeinsam mit dem Buddhismus eine reformistische Bewegung gegen die bestehenden Auffassungen war. Der Jainismus hat eben also eine spezifische Ausrichtung dann dadurch genommen, dass er also in seinem Erlösungsweg, der Erlösungsweg, der für alle philosophischen bzw. intellektuellen Traditionen Südasiens von einer besonderen Bedeutung gehabt hat, hat eine spezifische Ausprägung genommen, dass eben eine sehr radikale Askesepraxis betrieben hat, die sich eben in dem Schlag- und Schlüsselwort Ahimsa widerspiegelt. Das heißt also das Nichtverletzen von Lebewesen, was also auch dann zum Vegetarismus beziehungsweise dann also auch zu einer entsprechenden Gewaltlosigkeit als ethische Maxime geführt hat. Also einerseits einmal der Erlösungsweg, der also als ein Kriterium diese spezifische radikale Askesepraxis, die also ein Spezifikum des Jainismus hier wäre. Das andere dann natürlich auch eine spezifische Ontologie entwickelt hat, eine Ontologie, die sich also vom Buddhismus beispielsweise dadurch abhebt, dass also der Buddhismus, wie er bekannt ist, der nimmt kein Selbst an. Der Jainismus dem gegenüber nimmt sehr wohl ein Selbst an. Und
Also es ist eine religiöse Bewegung gegen das, was man Hinduismus.
Was man jetzt mit diesem
so nennt.
Genau, ja.
Was man im Großen und Ganzen setzt sich wie der Buddhismus auch gegen diese Tradition ab, gegen die hinduistische Tradition. Mhm. Und setzt sich aber auch mit dem Buddhismus auseinander. Warum ist eigentlich der Jainismus nicht zu einer Weltreligion geworden? Kann man das kurz sagen? Der Buddhismus ist ja über Indien hinaus, nach Ostasien und in der neueren Zeit auch in Europa und Amerika und so weiter. Der Jainismus nicht.
Ja, der Jainismus nicht. Womit das wiederum zu erklären ist. Ich meine, ist da auch der missionierende Charakter, ja? Also das Interesse der Mission und dass man da seine Lehre weiterverbreitet hat, war kein vorrangiges Interesse.
Aber es gibt den Dschinnismus bis heute.
Es gibt den Dschinnismus bis heute. Der Dschinnismus war also in der Zeit, also in der also dann auch der Autor, von dem wir jetzt dann nachher reden werden, gewirkt hat. Er war in dieser Zeit eine sehr verbreitete Religion, also eine verbreitete intellektuelle Tradition und Bewegung, hat also große Teile Indiens, Südasiens beherrscht und ist aber heute eben auf Südindien bzw. auf Teile von Westindien beschränkt.
Mhm. Und hat auch Einfluss in Indien. Also man hört manchmal, dass Gandhi beispielsweise einen dschinnistischen Lehrer hatte oder einen Vorbild.
Gandhi hat sich eben also für seine politische Agenda, wenn man so sagen möchte, hat sich eben also diesen Begriff, die Maxime des Ahimsa, der Gewaltlosigkeit vorgenommen. Und das, mhm. da wurde er offensichtlich, wurde er vom Dschinnismus inspiriert. Ja.
Aber in dem Werk von Vidyanandin geht es nun hauptsächlich um eine Wahrheitstheorie oder um eine Theorie der Erkenntnis, eine Epistemologie, nicht?
Worum es Vidyanandin geht, Vidyanandin ist ein Repräsentant von den Scholastikern, wenn man es jetzt so frei sagen möchte, Südasiens, das Hauptanliegen war eben diese spezifische Erlösungslehre. Mhm. Erlösungslehre der Welt. Es gibt in der indischen Tradition der Auffassung eben des Weltenkreislaufes. Wir werden immer ewig wiedergeboren. Die Frage, wie kommen wir hier raus und was ist ein dauerhafter Weg, um diesen Weltenkreislauf und vor allen Dingen dadurch dem Leiden zu entrinnen. Da gibt es die verschiedenen Lösungsansätze in den einzelnen Traditionen und diese Traditionen stehen zueinander in Konkurrenz. Das heißt, also der Buddhismus nimmt beispielsweise an, es gibt also einen erlösten Zustand, gibt es kein Selbst, wäre kein Selbst mehr fassbar. Im Falle des Dschinnismus gibt es ja wohl ein Selbst und dieses Selbst würde auch erkennen, würde also auch glückliche Erlebnisse haben, während das Problem des Leidens im Buddhismus unter anderem oder auch in hinduistischen Traditionen dadurch gelöst wird, dass man sagt, wenn wir das Leiden ausschalten wollen, dann verzichten wir ganz auf die Erkenntnisse und deswegen eine Seele, die nichts mehr, die eine Seele ist dann erlöst, wenn sie keine Erkenntnisse mehr hat und wenn sie also auch dadurch von den unglücklichen Erkenntnissen befreit ist. Demgegenüber im Dschinnismus, es gibt sehr wohl dieses Erkennen und dieses Erkennen ist auch mit glücklichen Empfindungen versehen.
Mhm. Und dazu dient aber, also aus diesem Kreislauf zu kommen oder um diesem Leiden ein Ende zu setzen, dient auch die Erkenntnis. Auch Erkenntnis hat doch eine Art von Erlösungsfunktion. Ne?
Spielt eine unterschiedliche Rolle in verschiedenen Traditionen. Also dieser Erkenntnisweg. Ja. Gegenüber dem praktischen Weg, also wie man es aus der Bhagavad Gita kennt, spielt eine unterschiedliche Rolle. Die Rolle der Erkenntnis spielt jetzt dann vor allen Dingen da eine Rolle, den korrekten und adäquaten Erlösungsweg zu identifizieren. Welcher Weg ist der richtige, welcher Weg ist der Wirklichkeit, der Beschaffenheit des Menschen der angemessenste, um dann eben diesen Erlösungszustand zu realisieren?
Ja, und deswegen soll man auch die Welt richtig beschreiben. Man soll ein richtiges Bild von der Welt.
Es wäre günstig, wenn man ein richtiges Bild
von der Welt entwickelt. Und da es verschiedene Bilder gibt, muss man die gültigen von den ungültigen, die weniger guten von den besseren unterscheiden können.
Ja, und das ist das Problem.
Das ist das Problem. Und bevor wir uns dem jetzt zuwenden, hören wir etwas, was auch diejenigen indischen Traditionen, die sich davon absetzen, wie zum Beispiel der Dschinnismus, durchaus mit allen anderen gemeinsam haben, nämlich die Veden, also der Ausgang, dann auch die Kritik daran. Aber wir hören ein Rezitativ in Sanskrit aus dem Rig Veda.
Om अग्निमीवे पुरोहितं यज्ञस्य देव पृथ्वीजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वे भिरऋषिभिरीड्योनूतनैरुता स देवाम् एह वक्षति अग्निना रैमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अगलेयज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सैद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविकरतु सत्यश्चित्रश्रवस्तमा देवो देवेभिरागमत यदङ्गडाशुषे त्वमगले भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिराः उपतवाग्रे दिवे दिवे दोषा वस्त्रधिया वयम् नमो भरन्तैमसि राजन्तमधवराणाम् गोपामृतस्य दीदिवीम् वरधवालम् स्वेदमे सनः पिते वसूनवे गले सूपायलो भवा स च स्वानस्वस्तये
Ja, das war ein Rezitativ aus ein Rigveda, aus einem Teil des Rigveda. Und das Gemeinsame, was ich vorhin angesprochen habe, etwas missverständlich angesprochen habe, liegt eigentlich nicht in dem Inhalt, der da gemeinsam ist, aber in der Sprache. Ja. In dieser Sprache, dem Sanskrit, gibt es zur Zeit, wo Vidyanandin lebt, bereits seit mehr als 1000 Jahren, eine Entwicklung einer Terminologie, um die Welt richtig zu beschreiben. Und auch der chinistische Autor schreibt in dieser Sprache. Wann lebt er denn eigentlich und was sind die Umstände, unter denen er wirkt?
Ja, also das Gemeinsame eben, also daher das Rigveda rezitativ ist, also die Sprache Sanskrit als eine Lingua Franca, die also sich in der Zeit ab dem 5., 6. Jahrhundert, also auch die Chinas angeeignet haben und dann eben also auch die entsprechende Terminologie angeeignet haben, um sich mit den Geltungsansprüchen und Wahrheitsansprüchen und Beschreibungen der Wirklichkeit, die von anderen Traditionen ebenso erhoben wurden, auch kritisch auseinanderzusetzen, um sich dieser Konkurrenz auch stellen zu können, haben sie sich also dieser Terminologie des Sanskrit immer mehr und mehr bedient, ab dem 6. Jahrhundert. Es ist dann auch zu einer Blütezeit da gekommen. Das heißt also, es sind sehr viel, die Jainas sind gerade dadurch charakterisiert, dass sie sehr viel von dem, was andere geschrieben und gelesen haben, wenn man es jetzt so, was andere geschrieben haben, also auch zur Kenntnis genommen haben und aufgenommen und sich dem kritisch gegenübergestellt haben. Vidyanandin ist einer der Autoren, der also in diese Zeit reicht vom 5. Jahrhundert nach Christus bis zum grob gesprochen 14., 15. Jahrhundert nach Christus. Und Vidyanandin ist ein Autor, der also zu Beginn dieser Periode gewirkt hat und dementsprechend auch wichtig gewesen ist. Er hat im 8. oder 9. oder 10. Jahrhundert gelebt, das kann man nicht so klar datieren, vermutlich im 10. Jahrhundert. Er ist dadurch charakterisiert, dass er den Geltungsanspruch, den Wahrheitsanspruch der Jainas, dass er den gegenüber den anderen verteidigt hat. Und da hat er eben eine spezifische Lehre des Jainismus, ist dazu Anwendung gekommen, eben dieser Perspektivismus, der eingangs erwähnt wurde, der kurz gesagt darin besteht, dass also es, verschiedene Positionen zu einer und derselben Sache geben kann, verschiedene epistemische Ereignisse, Erkenntnisse, die alle in einer gewissen Weise ihre Berechtigung haben, die aber sozusagen dann irren, wenn man nur eine einzige Perspektive, ein einziges Ereignis berücksichtigt. Ein Beispiel, das hier recht fasslich wäre, also zum Beispiel die nicht in Indien, aber jetzt für unsere Zwecke fast verständlich ist, wäre also der Mensch, kann bestimmt werden als eine Masse von Atomen, als ein Wähler, als ein Wahlberechtigter, als ein Rädchen in der wirtschaftlichen Maschine, als ein Liebender. Diese Bestimmungen sind zulässige Perspektiven auf den Menschen. Und wenn man jetzt behaupten würde, nur eine dieser Perspektiven ist die einzig richtige. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, der Mensch ist nichts weiter, ist nur eine Masse von Atomen.
Oder nur ein Wahlberechtigter und keine Masse von Atomen.
Nur lediglich ein Wahlberechtigter, und den funktionalisieren wir jetzt eben so, und was anderes wollen wir von ihm gar nichts wissen. Dann wäre das also eine einseitige Beschränkung. Und dadurch würde man dann eben dieses Objekt, diese Sache, um die es hier geht, die hier beschrieben werden soll, würde man verfehlen.
Das ist ja eine Aufforderung zu einer sehr umfassenden Beschreibungssprache, nicht? Aber die Frage ist dann, wo sind die Grenzen? Das müssen wir uns etwas genauer noch überlegen. Ich habe jetzt eine nebensächliche Frage vielleicht. Sie sagen Jainas und Jainismus. Was ist der Unterschied in der Aussprache? Warum?
Also Jainismus ist ebenso wie Buddhismus, ist das eine Zugehörigkeitsbildung zu derjenigen Person, die diese Ideologie, diese Lehre, diese intellektuelle Tradition ins Leben gerufen hat. Der Buddhismus geht auf Buddha zurück und der Jainismus geht auf den Jina zurück, auf den Jina Mahavira, der eben im 5. Jahrhundert vor Christus als älterer Zeitgenosse Buddhas gewirkt hat. Die Jainas ist also eine andere Zugehörigkeitsbildung, also eine indische Zugehörigkeitsbildung. Also diejenigen, die zum Jina gehören, das sind eben dann die Jainas.
Also die Personen nennt man Jainas und die Lehre ist der Jainismus.
Die Lehre nennt man Jainismus, und im englischsprachigen Raum sagt man Jainism, und analog dazu wird das auch
im Deutschen manchmal verwendet.
Vom Jainismus gesprochen.
Ja. Gut, gehen wir wieder, das war nur eine Zwischenbemerkung, weil das manchmal irritiert auch diese Beschreibungsausdrücke. Also gehen wir jetzt wieder zu dem, Sie haben ein Zauberwort verwendet in dem Zusammenhang, Perspektive, oder in Sanskrit, glaube ich, heißt es Syat.
Das Äquivalent zur Perspektive, also jetzt im epistemologischen Kontext, wäre eben Naya, die Betrachtungsweise. Der Begriff Syat würde also dann so etwas bedeuten wie vielleicht, und würde sich dann auf die sprachliche Realisierung dieses epistemischen Ereignisses, der Betrachtungsweise, beziehen. Also das heißt, ich nehme einen bestimmten Aspekt eines Menschen wahr.
Ja, zum Beispiel als ein Wahlberechtigter.
Als ein Wahlberechtigter, und dann beziehe ich mich sprachlich darauf, indem ich sage, in einer gewissen Hinsicht ist dieser Mensch ein Wahlberechtigter.
Also bei dem Beispiel, um da zu bleiben, können wir ganz gut, glaube ich, uns das Problem vergegenwärtigen. Der Mensch ist eine Masse von Atomen oder der Mensch ist ein Wahlberechtigter. Das führt wahrscheinlich nicht zu großartigen Konflikten, wenn jemand beide Sätze ausspricht. Ja. Aber es kommt doch vor, dass dann gesagt wird, der Mensch ist im Wesentlichen oder eigentlich. Sind das alles Nebensächlichkeiten? Die Atome und der Wahlberechtigtenstatus und so weiter. Der Mensch ist wesentlich ein Geschöpf Gottes, zum Beispiel.
Nein. Ja?
Eigentlich und wesentlich. Haben die Jainas oder hat dieser Autor tatsächlich gesagt oder vertreten, man müsse oder könne alle Perspektiven, die auf irgendeinen Gegenstand gerichtet werden können, gleicherweise beurteilen, oder alle sind in gleicher Weise gültig, oder wie hat man das zu verstehen? Oder manche sind vielleicht auch ungültig überhaupt?
Das ist eben die Frage, was sind die ungültigen Perspektiven? Also es gibt zunächst einmal gibt's diese eine Bestimmung. Eine Form von Unzulässigkeit wäre zu behaupten, dass nur ein bestimmter Zugang auf die Wirklichkeit der richtige wäre.
Ja.
Also das wäre eine Form. Eine andere Form ist aber auch, wenn man sich mit einer sprachlichen Aussage auf etwas bezieht, wo man sich nicht auf das Betreffende bezieht, sondern auf etwas anderes bezieht. Also wenn ich jetzt sage, der Mensch ist ein wäre nichts weiter als als Materie oder ein Stein wie auch immer, dann wäre das ja auch eine unangebrachte Angelegenheit. Und unangebracht wäre es vor allen Dingen, dadurch, dass wie Sie auch darauf hingewiesen haben, dass er nichts weiter ist als diese eine Sache. Die Frage ist, wie kommt man zu dem Kriterium, dass man beurteilen kann, welche Perspektive ist richtig und was stellt eine unzulässige Perspektive dar? Da gibt es in der indischen Erkenntnistheorie ein Kriterium. Das sind die sogenannten mittelgültige Erkenntnis, die Pramanas. Und diese Pramanas würden eine Zusammenschau ergeben. Das heißt, die würden eine Zusammenschau ergeben, eine epistemische Zusammenschau, in der alle Perspektiven gewissermaßen enthalten sind, also alle Teilrealisierungen von diesem Objekt. Und aufgrund dieses Kriteriums kann ich beschließen, das ist eine gültige Perspektive und das ist eine ungültige Perspektive, das fällt raus.
Mhm.
Wenn man jetzt reduziert auf nur einen bestimmten Zugang, dann fällt das insofern aus der Gesamtschau heraus, als ja die anderen nicht berücksichtigt werden.
Mhm. Und welche sind das überhaupt, die Erkenntnismittel in der indischen Tradition?
Erkenntnismittel gibt es eine hauptsächlich zugrunde liegende Erkenntnis, ist das eben die sogenannte Sinneswahrnehmung, also die Wahrnehmung, die sich durch unsere Sinne ergibt, also Sehen, Riechen, Schmecken, Hören. 5 insgesamt. Und dann darauf aufbauend die sogenannte Schlussfolgerung, also die rationellen Folgerungen, die wir aufgrund der Erkenntnisse unserer Sinne ziehen.
Ja, das haben wir auch in der europäischen und in der griechischen Tradition, diese zwei grundsätzlichen Erkenntnismittel. Aber die Inder unterscheiden doch noch mehr.
Je nach Schulrichtung unterscheiden sie da andere. Also ein zum Beispiel wird dann auch gefragt, ob das Wort, also das heißt die mündliche Überlieferung, ob die also auch ein Erkenntnismittel sein kann. Also wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass der Veda von 1500 bis 500 vor Christus nur entstanden ist, dann wäre das jetzt gewisses, hat das jetzt auch einen, hätte das also, weil ich hier zuverlässig bin oder Sie das vielleicht anzweifeln oder nicht, aber inwiefern kann, ist das jetzt auch ein mittelgültiger Erkenntnis oder nicht? Das ist dann, auch das wird beispielsweise behandelt.
Ja, aber die Jainas erkennen nur diese beiden Erkenntnismittel oder wie ist das?
Die Jainas erkennen insgesamt eine Gliederung von fünf mitteln gültige Erkenntnis. Es hat sich aber eben in der indischen Kultur eben mit einem Philosophen namens Dharmakirti, einem buddhistischen Philosophen, sowas wie ein Paradigmenwechsel vollzogen, kann man sagen, wenn man das Wort nennen möchte, dass also dann man sich konzentriert hat, insbesondere auf zwei Erkenntnismittel, und das sind eben
Sinneswahrnehmung
und Schlussfolgerung.
Und der logische Schluss.
Und nur diese kommen also jetzt also auch bei diesem Vertreter des Jainismus, bei Vidyanandin, kommen in Betracht. Die anderen berücksichtigt er hier in der Auseinandersetzung mit den anderen Traditionen nicht.
Ja, und jetzt, wenn Sie wieder zu dem Menschenbeispiel zurückgehen, also der Mensch ist eine Masse von Atomen und der Mensch ist bleiben wir halt beim Wahlberechtigten, das kann man, wie kann man das eigentlich, und noch viele, viele andere Dinge sind über den Menschen aussagbar, kann man da eine ungültige Aussage auch unterscheiden? Oder gibt es eine richtige Beschreibung des Menschen, eine richtige Beschreibung des Weltalls, eine richtige Beschreibung der Gesellschaft?
Ja, das wäre eben, also der Perspektivismus der Jainas ist eben ein bestimmtes Erkenntnismodell, das man als pluralistischen, als epistemischen Pluralismus bezeichnen kann. Demgegenüber der epistemische Monismus, das ist ein anderes epistemologisches Modell, da gibt es eben nur eine gültige Erkenntnis.
Ja.
Und ein Beispiel wäre eben, der Mensch im Wesentlichen ist ein Geschöpf Gottes und alles andere sind sekundäre Bestimmungen. Da gibt es eine adäquate Erkenntnis und alle anderen Erkenntnisse fallen da raus. Hingegen in diesem Modell des epistemologischen Modismus muss man mehrere gleichermaßen gültige, aber unterschiedlich geprägte epistemische Ereignisse ansetzen. Und jetzt hier in dieser Ausprägung der Jainas, da gibt es dann die Erkenntnis durch das Erkenntnismittel, die als Kriterium gelten kann, welche Perspektive eine gültige und welche eine ungültige ist.
Mhm. Und bevor wir uns dem noch ein bisschen näher zuwenden, hören wir wieder Musik. Und zwar ist das jetzt aus Europa, nämlich von Bach, zwei Kantaten. Die zweite hat den sehr schönen Textbeginn, Tilge, o Gott, die Lehren, also mit H. Tilge die Lehren, schaffe diese Vielheit endlich aus der Welt. Mach uns zum epistemischen Monisten. Jetzt war das natürlich ein religiöser Text, den Bach hier vertont hat. Tilge, o Gott, die Lehren. Man könnte ihn aber natürlich auch übersetzen. Man könnte auch sagen, nicht als Gebetsform oder so etwas, sondern die Wissenschaft tilgt die Lehren. die verschiedenen. Die Wissenschaft wird uns zum Heil führen, in dem Sinn, dass sie uns das richtige Weltbild schlussendlich vermittelt. Und so ähnlich ist ja auch, verstehe ich ja auch dieses Anliegen des chinistischen Philosophen, dass es nämlich eine Erkenntnis gibt, die entwickelt werden kann, die schließlich schon die falschen Lehren überwindet, aber nicht indem sie sie auf eine einzige Wahrheit reduziert. Das ist, wir sind auch mit diesem Musikbeispiel vom epistemischen Monismus ausgegangen. Und der wird auf keinen Fall von den Chinas vertreten. Ein epistemischer Monismus, den vertreten sie nicht, oder?
Nein, also das eben, nein, also der Perspektivismus der Chinas ist ein epistemischer Pluralismus, nimmt eben verschiedene Perspektiven an. Ich möchte nur zu diesem Musikbeispiel sagen, es macht, also auch warum ich es gewählt habe, also es macht einen ja widerspenstig, man hört es und sagt, na, aber was soll denn das sein? Also das heißt, die Gogotidären, wer hat denn den exklusiven Wahrheitsanspruch? Wie soll denn das bitte gehen, gerade in unserer modernen Zeit, wo so viel nebeneinander besteht? Da wird man es hört und denkt, das kann es ja nicht sein. Das geht irgendwie nicht. Aber Vidyanandin und die Jainas sind sich eben bewusst, dass in irgendeiner Art und Weise aber trotzdem gültige Erkenntnis von ungültiger Erkenntnis unterschieden werden muss. Und deswegen die Frage jetzt, also wenn es nicht nur eine Wahrheit gibt, gibt es dann, wie kann ich dann verschiedene, viele Wahrheiten, beziehungsweise nicht Wahrheiten, sondern viele gültige Perspektiven auf eine und dieselbe Sache, wie kann ich das etablieren? Und es ist schon das eigenartige, also das spezifische Phänomen, dass also die Chinas behaupten, dass also alle anderen Lehren, ungültige Lehren deshalb wären, weil sie sich nur auf einen Teilaspekt der Wahrheit stützen und der Chinismus dann eben die Lehre, der sich auf alle Aspekte zu den jeweils untersuchten Sachverhalten hinwenden, um diese bekümmern. Und in einem Atemzug aber alle anderen philosophischen Gegner sozusagen ausschließen, sagt, die liegen falsch. Ja. Sie sagen einerseits, wir müssen mehrere Perspektiven berücksichtigen, andererseits, die anderen liegen aber alle falsch, nur wir haben recht. Das heißt, ich sehe das eigentlich als ein Mischmodell. Also, das ist, also jetzt dieser kritische Perspektivismus, den sie da eben beziehen, weil sie haben ein Kriterium. Sie haben ein Kriterium, von dem aus entschieden werden kann, was ist gültig, was ist ungültig, eben die Mittel der gültigen Erkenntnis. Ja. Dieses Kriterium, wenn man dieses Kriterium nicht hat, dann entsteht eben etwas so wie ein unkritischer Perspektivismus, ein Perspektivismus, in dem man eben alles anerkennen und kritiklos anerkennen muss, in dem jede beliebige historisch entstandene Perspektive zum Beispiel anerkannt werden muss und als eine Perspektive, und also warum dann bitte nicht als eine gültige Perspektive? Warum sollte sie denn eine ungültige Perspektive sein? Also Beispiel dann im Menschen, also wenn man eben sagt, der Menschen im eigentlichen Sinne ist ein indoeuropäischer Mensch, ist ein Arier. Also gibt's hier wie drüben. Das heißt, dass man da ein bisschen exklusiver ist mit dieser Angelegenheit. Das ist auf jeden Fall mal eine historisch vorhandene und also auch eine historisch gewachsene Perspektive, und die geht auf bestimmte Bedingungen eines Erkenntnissubjekts zurück. Ja, und warum und wie sollen wir denn das als unzulässige Perspektive, wie sollen wir das dann, wenn wir jetzt diesen epistemischen Pluralismus annehmen, wie sollen wir das ausschließen? Mhm. Antwort der Chinas zunächst, also ihrer Tradition her, naja, es gibt ja eine, wir wissen ja, wie der Hase läuft, das hat uns ja, der Jinna hat uns das ja offenbart, die chinistische Lehre seit Urzeiten, dem Selbstverständnis der Chinas nach, ist ja nicht historisch entstanden, sondern ist eine von Beginn der Zeit bestehende Lehre. Es gibt also diese Lehre, die uns sagt, was Sache ist, also was gültige Erkenntnis auf die behandelte Sache ist. Da gibt es dieses Kriterium, aufgrund dessen wir das entscheiden. Es ist uns per Tradition vermittelt oder eben jetzt also über die Sinneswahrnehmung ist uns klar, was ein Mensch ist. Ja, also da schauen wir jetzt andere Menschen an, die sind auch Menschen, auch wenn sie keine Indoeuropäer sind. Da wäre dieses Kriterium da, aber die Frage, die eben dann entsteht, wie wie rechtfertige und wie etabliere ich dieses Kriterium? Also das heißt, wie kommt es dazu? Jetzt unabhängig davon, dass mir das natürlich über meine Tradition und über meinen Lebensvollzug und über mein Glauben als Jaina möglich wäre, also erkennbar wäre, wie mache ich das dem philosophischen Gegner klar, dass meine Erkenntnis die allumfassende und die zusammenfassende ist und deine nur eine
partielle oder partikulare, ja. Wie mache ich das eigentlich klar? Wie macht er das klar? Also Sie haben unterschieden jetzt verschiedene Typen von Perspektivismus, einen unkritischen Perspektivismus, der sozusagen zulässt, dass der eine das sagt und der andere etwas das Gegenteil sagt. Mhm. Also ein aktuelles Beispiel wäre etwa, dass der eine sagt, der Mensch als Lebewesen ist ein Träger von Grundrechten. Mhm. Also jeder Mensch ist ein Träger von bestimmten Grundrechten und diese Grundrechte sind A, B, C, D, E und so weiter. Mhm. Die Menschenrechtsaussage. Und der andere sagt, es gibt keine Grundrechte außer einer institutionalisierten Form. Also das ist nur immer zugeschrieben. Mhm. Also das sind dann einander ausschließen. Und der dritte sagt, meine Tradition spricht nicht vom dem Menschen überhaupt, sondern es gibt Rechte für Frauen, Rechte für Männer und Pflichten und so weiter. Mhm. Also es ist verschieden, das steht in der Bibel oder im Koran so. Ja. Ein unkritischer Perspektivismus würde sagen, ja gut, die einen sollen das und die anderen denken so und sie sollen einander in Ruhe lassen, denn man kann es eh nicht entscheiden. Mhm. Ja. Und nun sagen sie, die Chinas oder die machen das nicht. Die vertreten keinen solchen unkritischen Perspektivismus.
Nein, sie vertreten keinen
unkritischen. Wie gehen sie mit ihren Gegnern um?
Vertreten keinen unkritischen Perspektivismus erstens von ihrer Tradition her, zweitens, weil sie sich gewissermaßen der Auseinandersetzung stellen, und zwar für alle philosophischen Traditionen kann man das ja wohl so verallgemeinern, dass sie sich gegnerischen Meinungen stellen und diese dekonstruieren und abklassifizieren und sagen, das stimmt nicht.
Oder zumindest einige.
Ich gebe euch die folgenden Gründe an, warum das nicht stimmt und warum das jetzt widersprüchlich ist. Was die Jainas machen, ist diese Ausgiebigkeit, dass sie also versuchen, relativ umfassend verschiedenen Gegnern und Konkurrenten aus denen, die in Südasien gegenwärtig waren, sehr ausgeprägte, ebenfalls über Jahrhunderte gewachsene Lehren, sich diesen Lehren stellen und das heißt also auch sie tradieren, in ihren eigenen Texten tradieren, auch dem Wort auch wiedergeben. Also es gibt dann sagen, also der Vertreter dieser Schule sagt jetzt das Folgende und dann geht es jetzt 3-4 Seiten so dahin, was der sagt, dann wird ihm da der Raum gegeben, wird ihm der Raum gegeben, sich seine Meinung, seine Position zu entfalten und dann falsifizieren sie, dann dekonstruieren sie das. Und sie dekonstruieren das und diese Dekonstruktion läuft jetzt in vielen Werken und mit Sicherheit also vor allen Dingen also dann in dieser Satya Shasana Pariksha, in diesem Werk Vidyanandins, läuft es dann darauf hinaus, dass sie es dekonstruieren und als eine unzulässige Perspektive identifizieren. Eben dadurch, dekonstruieren und dadurch falsifizieren.
Mhm. Also die Falsifikation ist es eigentlich, was sie zuletzt noch haben. Aber mit der Falsifikation haben Sie ja etwas jetzt angesprochen, was wir gewöhnlich mit Popper und dem kritischen Rationalismus assoziieren. Haben Sie ein Kriterium angesprochen, das vor der Wahrheit sozusagen immer einen Haltepunkt setzt. Poppers Formulierung des Falsifikationsprinzips besteht ja darin, dass er sagt, alle zuverlässigen oder zuzustimmenden Aussagen müssen falsifizierbar sein, falsifizierbar formuliert sein. Und diejenigen, die nicht falsifiziert sind, die aber strenge Prüfungen überstanden haben etc., die kann man annehmen. Aber eigentlich ist es ein immer nur vorläufiges. Es ist noch nicht falsifiziert. Ja? Ja. Wie ist das bei den Chinas?
Bei den Jainas, die Jainas nehmen sehr wohl an, dass es eine, äh, nehmen, jetzt von Ihrer Grundphilosophie, von Ihrer philosophischen Haltung her, nehmen Sie sehr wohl an, dass es eine gültige Erkenntnis gibt und dass es sich nicht nur um bisher noch nicht falsifizierte Lehrinhalte inhaltet, yeah, so wie Popper da wohl zu verstehen ist, sondern was die Jainas machen, ist diese Praxis im Vorgehen, dass sie einander streng widersprechende Lehrinhalte, dass sie diese einander gegenüberstellen und den Versuch machen, eines davon zu falsifizieren. Also dann jetzt um dieses Beispiel zu sagen, also der Mensch ist nichts weiter als ein Wahlberechtigter und der Mensch ist dann in einer gewissen Hinsicht auch als ein Wahlberechtigter. Diese beiden epistemischen Alternativen sind nicht konsonant miteinander, sondern dissonant, sie schließen einander aus. Wenn eine falsifiziert werden kann, dann kann die andere als richtig gelten.
Das ist noch nicht gesagt.
Zunächst müssen wir das sagen.
Aber sie haben sich jedenfalls, also die Jainas haben sich da offenbar abgesetzt von einem Perspektivismus, der sozusagen alles gleichgültig macht.
Das ist auch eine Haltung, die wird auch die Jainas, also diese spezifischen philosophischen Autoren einer Zeit vom 6. bis zum 14. Jahrhundert.
Also das heißt, da geht's um eine. Trotzdem haben die Jainas doch immer, bis heute glaube ich, sich die Gewohnheit beibehalten, wann immer eine Aussage über irgendetwas gemacht wird, vorher Syat dazu zu sagen.
Genau, in einer gewissen Hinsicht.
In einer gewissen Hinsicht ist etwas rund, in einer gewissen Hinsicht ist der Mensch dies und das, in einer gewissen Hinsicht. Wird auch mit perhaps übersetzt, oder? Syat, mit vielleicht.
In einer, also vielleicht halte ich eigentlich
nicht für eine gute Übersetzung, aber wir hören es jetzt im nächsten Musikstück, nämlich Perhaps, eine unkritische Perspektivismus, Perhaps ist das so.
In dem Fall eher eine Lehre, die also sagt, mit dem unkritischen Perspektivismus von Anix an.
Von Cave.
Cake.
Bitte.
Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over. You can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me.
Perhaps.
Ja, das wäre ein Beispiel dafür, also der für eine Haltung, die sagt, wir kommen mit einem unkritischen Perspektivismus, der alles anerkennt, kommen wir nicht weiter, können wir gar nichts machen. Wir müssen es identifizieren und an irgendetwas muss man sich ja orientieren.
Ja, ist fast weiter noch gegangen, habe ich den Eindruck, nicht? Man kommt mit dem Perspektivismus gar nicht weiter.
Ja, dass dieser Perspektivismus als solcher eine... Ja, man kommt mit dem Perspektivismus, kommt man dann nicht weiter, wenn es einem nicht gelingt, auszuschließen, was als unzulässige Perspektive eben nicht eine adäquate Bestimmung, ein adäquates epistemisches Ereignis, eine adäquate Bestimmung für das ist, worum es gerade geht. Dann kommt man mit dem Perspektivismus nicht weiter.
Also ich habe ja, was mich fasziniert an dieser Jaina-Theorie, ist ja eben der Punkt, dass die, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, dass die eigentlich den Gegner, erstens einmal ihre Gegner suchen, geradezu. Hm. Sie wenden sich den Stärken anderer Weltbilder zu und versuchen, das Gültige daran irgendwie herauszufinden. Sie gehen quasi aktiv in einen Dialog. Ist das richtig?
Naja, sie suchen, es ist interessant ist die Breite, mit der sie die gegnerischen Positionen darstellen. Wenn sie suchen den Dialog, eben diese Situationen, diese Gesprächssituation, die man sich da so vorstellen kann, oder die ich mir versuche da vorzustellen, gibt es einerseits, wann erzählt man in welchen Gesprächssituationen kommen andere Meinungen zu Wort. Das ist einerseits eine Lehrsituation, wo man also dann den jungen Mönchen jetzt beibringt, was die anderen denken und wie also dem gegenüber sich, also der Dschinnismus hier als Lehrer abhebt, und dann aber vor allen Dingen eine andere Situation, Gesprächssituation, wo es dann also in einer fürstlichen Versammlung, wenn man so sagen kann, wo es dann darum geht, sich gegen die Vertreter der anderen Lehren auch durchzusetzen und zu sagen, das, was ihr da sagt, das stimmt nicht, weil wir haben die Meinung auf unserer richtigen Seite und das versuchen wir jetzt darzustellen, weil dann kriegen wir Freunde, dann kriegen wir soziale Anerkennung, dann haben wir etwas von unseren intellektuellen Meinungen auch. Also das ist weniger jetzt so das Suchen, sondern auch das Notgedrungene. Es gibt die anderen und die reden da dagegen. Und jetzt müssen wir uns dagegen profilieren. Und wie machen wir das? Auf eine auch sehr charakteristische indische Methode, auf einer anderen Seite der charakteristischen Methode, wir inkludieren sie. Das ist der Inklusivismus. Das, was du da sagst, das habe ich immer schon gemeint. Das tut ja nur einen Teilaspekt von dem bezeichnen, was ich in voller Breite darlegen kann. Also das heißt, es ist weniger, das Interessante ist aber, dass sie also so vieles und vor allen Dingen dann also auch so detailliert sich dem Gegner darstellen. Mhm. Also das ist meines Wissens schon ein Spezifikum und eben, also die hat dann aber auch diese Funktion im Rahmen jetzt, wie es kurz angesprochen wurde, im Sinne der Etablierung des Kriteriums im kritischen Perspektivismus, welche Erkenntniseinheit, welches epistemische Ereignis kann als Kriterium für untergeordnete Perspektiven, die Teilaspekte darstellen, gelten. Wie sichere ich das ab? Das sichere ich eben ab, indem ich konfrontiere mit widersprüchlichen und mit epistemischen Ereignissen, die dazu in einem strengen Widerspruch stehen. Also strenge Alternativen im Gegensatz zu den konsonanten Alternativen. Also das heißt, ja, das kann man schon sagen, der Mensch ist ein Wahlberechtigter.
Und auch dies und das.
Das passt schon alles. Ja. Das kommt irgendwie schon zusammen. Aber die Konfrontation mit dem Widersprüchlichen, in gewisser Weise ist der Mensch nichts weiter als jetzt die Masse von Atomen. Ja. Das lässt sich reduzieren auf chemische, biologische Prozesse. Und mehr brauchen wir nicht. Das muss konfrontiert werden mit diesem in gewisser Weise. Und wenn eines von diesen beiden falsifiziert werden kann, dann kann man sagen, ja, stimmt schon, der Mensch in einer gewissen Hinsicht ist er schon, aber nicht ausschließlich. Aber nur durch diese Falsifikation, das ist die Methode, die da eben beobachtbar ist, durch diese Falsifikation kommt man eben zumindest zu einem zunächst zunächst gültigen, zu einer zunächst gültigen Erkenntnis.
Hat Vidyanandin auch geirrt? Hat er Irrtümer als wahr behauptet? Also astronomische oder biologische?
Ja, als Kind seiner Zeit, also hat er als China hat er selbst, ich meine, seine Lehren, das, was er als wahr herausstellt. Teile davon sind also aus der heutigen historischen Perspektive falsifiziert. Also er hat angenommen, dass also das chinesische Weltmodell, das heißt, es gibt die Erde und über der Erde gibt es die sieben Himmel und unter der Erde gibt es sieben Höllen und die ganze Welt ist ewig und ist keinem.
Und das glauben Sie ihm nicht?
Das scheint falsifiziert zu sein.
Ja.
Also dass es die sieben Himmel und die sieben Höllen gibt, das ist einmal falsifiziert. Aber das wäre dann auch dieses Spezifikum oder wie man es, was dann schon für heute interessant ist, was die Chinas da machen. Es wird tradiert, es wird diese Lehre tradiert. Und das ist, sehe ich jetzt also auch die Aufgabe eigentlich jetzt dieses Gesprächs oder die Rolle dieses Gesprächs drin. Wir reden darüber, was die anderen da geglaubt haben. Es kommt einem sehr suspekt vor. Aber zumindest, und möglicherweise ist es falsifiziert, aber zumindest ist es, lebt es noch und es wird als Alternative auch bewahrt.
Also es hat ja eigentlich, es relativiert zwar immer auf die Zeit und auf den Wissensstand der Zeit, aber das hat ja eigentlich nicht mit der Methodologie zu tun. Nicht streng genommen, nicht? Also diese Theorie von der Perspektivität und von Erkenntnisquellen, die kann ja gültig sein oder die kann brauchbar sein, anwendbar sein. Unabhängig davon, welche zeitgebundenen und damit auch erkenntnisbegrenzten Meinungen man damals oder in irgendeiner Epoche hat.
Es ist ein, also das pluralistische Erkenntnismodell und dann also ein, das ist also ein, hat eine Alternative, das monistische Erkenntnismodell. Ja, wenn man jetzt das Epistemische, den Dämonismus ausschließen kann, dann bleibt's, dann würde es bleiben als ein Modell, als ein zunächst nicht falsifiziertes Modell, mit dem man gut weiterkommt und mit dem man arbeiten kann, solange bis der epistemische Monismus.
Also das ist eigentlich auch wahrscheinlich die Bedeutung so einer Theorieentwicklung wie die der Chinas. Dass sie wirklich eine dialogische oder auch polylogische Intention verfolgen. So sehe ich das jedenfalls.
Also es gibt schon, also möglichst, man möchte, also dass man sucht, also den Eindruck habe ich schon, man sucht wirklich möglichst viele Positionen zu einem und demselben Sachverhalt einzuholen. Also man holt sich jetzt einmal Informationen ein und da auch von den weltanschaulichen oder weltanschaulichen Gegnern. Da holt man sich Lehrinhalte, falsifiziert sie und vor dem Hintergrund dieser Falsifikationen die eigene Position halten zu können. Also es ist kein Versuch der Rechtfertigung der eigenen Lehren, sondern ein Versuch die Rechtfertigung der Lehren ergibt sich nicht dadurch, dass man ständig dafür redet, sondern dadurch, dass man Falsifikate holt, die das gewissermaßen eingrenzen und umgrenzen und dadurch einmal das so einem die mögliche das was möglich war angenommene zu umgrenzen und einzugrenzen
und dass man sozusagen das als eine Tugend ansieht, eine Tugend des Denkens, dass man die Vielfalt möglichst nicht reduziert zunächst, sondern versucht, so viele Gesichtspunkte wie möglich also wahrzunehmen, kritisch zu prüfen und so weiter.
Also ja, das wäre das Ergebnis. Das wäre eine moderne Applikation dieser Haltung, weil für die Chinas ist klar, die chinesische Lehre ist die einzig gültige. Ja. Für die Haltung und das Vorgehen, das also andere Meinungen berücksichtigt werden, aber nicht unkritisch berücksichtigt werden, sondern durchaus kritisch berücksichtigt, also durchaus eigentlich mit dem Ziel, sie zu falsifizieren. Also nicht eigentlich die anderen oder irgendeine zu falsifizieren.
Ja, aber damit falsifiziert man auch sich selbst immer wieder, zumindest. Also dann de facto natürlich, wenn andere Denkweisen oder Gesichtspunkte hereingebracht werden, dann muss man die prüfen und man hat damit auch sein eigenes Repertoire sozusagen erweitert. Also das ist ein prozessuales Vorgehen.
Es ist ja dann, es kommt ja dann auch so zu einer, wenn es wirklich auf einem gleichen Niveau sich abspielt, also dann kommt es ja so zu einer Durchdringung dieses anderen Weltentwurfs, dass man das ja in einer so weit kennenlernt, dass man dann nach der Falsifikation sagt, naja, ihr habt das so in diesem Extrem kann man es nicht sagen, aber in einer bestimmten Weise habt ihr da schon recht mit dem, was ihr da vertretet. Und das kann man aber auch überhaupt nur zur Kenntnis nehmen, wenn man es einmal gesucht hat oder wenn man es überhaupt einmal wahrgenommen hat.
Ja, und dafür sind sie schon vorbildlich, diese Chinas.
Das würde ich sagen, weil sie eben über Jahrhunderte tradiert haben.
Nicht nur im indischen Kontext.
Da sind Sie der Philosoph.
Da müsste man schon über die regionale Bedeutung noch hinausgehen. Ich glaube, das ist Weltphilosophie. Herzlichen Dank, Herr Dr. Tricker, für dieses wirklich für mich anregende Gespräch. Was ich noch sagen will und am Anfang vergessen habe, ist, Sie können Herrn Tricker auch an der Universität selbst kennenlernen. Er hat Lehrveranstaltungen in diesem Semester, wie schon in einigen anderen, über indisches Theater. Und das ist nicht, da werden Sie nicht nur etwas über indisches Theater hören, sondern ein Theaterstück lesen, und zwar in Sanskrit. Darum sollten Sie vorher 3 Semester Sanskrit.
Zwei.
Also im 3. Semester können Sie da mitmachen.
Ab morgen.
Und was wir jetzt zuletzt hören, das sagen Sie bitte an.
Was wir zuletzt hören, ist also ein Stück von der Bernadette Lahengst, nennt sich die Bar Europa, und ja, ich denke an den Eurozentrismus, den sie in den 70er, 80er Jahren dekonstruiert haben. Das ist jetzt in der Unterhaltungsmusik 20, 30 Jahre später, ist es vollkommen präsent. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung, möchte mich auch bedanken bei Birgit Hoena und Michael Blamauer für die Musikvorschläge. Dankeschön.
Danke.
Ich bin